Wir befinden uns ja immer noch in dieser Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten. Eine Zeit, die für die Jünger damals ja extremst emotional war. Ich habe davon letzte Woche erzählt. Erst diese 3 Jahre gemeinsam mit Jesus unterwegs, der Einzug nach Jerusalem, die Gefangennahme Jesu, sein Tod, tiefste Trauer und Angst. Und dann zeigt sich Jesus. Erst den Frauen, dann Petrus und Johannes und dann immer mehr. 7 Tage nach Ostern dann auch Thomas. Letzte Woche haben wir davon gehört. Doch dann war plötzlich Jesus wieder weg gewesen. Genauso wie er gekommen war, war er wieder verschwunden. Und die Jünger standen immer noch da und wussten nicht genau, was machen sie jetzt. Maria Magdalena und Maria, von der wir nicht genau wissen, welche Maria das war, die erzählten dann den Jüngern von ihrer Begebenheit mit Jesus. Sie erzählten davon, dass er ihnen Folgendes aufgetragen hat. Geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Also machten sich die Jünger auf den Weg nach Galiläa, raus aus der Stadt, in die Gegend, in der viele von ihnen früher gewohnt haben. Eventuell haben sie in Galiläa dann auch bei Petrus und seiner Frau sich einquartiert. Denn bei denen haben sie in 3 Jahren, mit denen sie unterwegs mit Jesus waren, auch immer wieder so ein Basislager sich eingerichtet dort. Und das müssen so ganz spannende Tage für die Jünger gewesen sein. Sie wussten, sie werden Jesus irgendwann wiedersehen. Nur wann? Und was passiert dann? Viel von dem, was wir heute wissen, so in der Rückschau, war für die ja noch Zukunftsmusik. Wie sollte das Leben dann überhaupt für sie weitergehen? Den Missionsbefehl hatten sie noch nicht wirklich. Was passiert als nächstes? Gehen sie wieder zurück in ihren Alltag? Nur was haben dann die letzten 3 Jahre zu bedeuten gehabt? Was meinte Jesus damit, dass er zum Vater gehen wird? Wie baut Jesus denn jetzt sein Reich auf? Die Jünger werden auf jeden Fall in diesen Tagen ganz viel miteinander geredet haben. Und irgendwann steht dann Petrus auf und sagt, ich gehe fischen. Sein altes Boot lag wahrscheinlich noch da und so konnte er so ein bisschen zum Verdienst der Jünger beitragen. Von irgendwas mussten sie sich ja schließlich leben und ernähren. Und fischen, das kannte Petrus von früher, denn das war sein Beruf gewesen. Also steigen er, Johannes und noch 5 weitere Männer ins Boot ein und fahren hinaus auf den See. Und die ganze Nacht fischen sie, ohne einen einzigen Fisch zu fangen. Und als morgen wird, dann steht am Ufer so ein Mann und ruft ihnen zu, habt ihr was gefangen? Nee, die ganze Nacht nicht. Ja, dann werft mal das Netz auf der rechten Seite aus. Und so einen Tipp von einem Fremden zu bekommen, war schon seltsam. Petrus war Fischer, mit viel Erfahrung. Aber die Jünger, die lassen sich drauf ein, werfen das Netz aus und das komplette Netz ist voller Fische, randvoll. Nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen haben, nun das. Und Johannes, der steht im Boot, schaut aufs Netz, sieht diese ganzen Fische, schaut ans Land, sieht den Mann, schaut wieder ans Netz und plötzlich läuft so eine ganze Kaskade an Gedanken bei ihm ab. Die Szene, die erkennt er, das kennt er, sowas hat er schon mal erlebt vor 3 Jahren. Auch damals waren sie die ganze Nacht fischen gewesen. Auch damals hatten sie nichts gefangen gehabt. Auch damals kam es dann doch zu einem unerwarteten Fischzug. Auch damals auf das Wort eines Mannes hinweg. Und dann Jesus. Jesus. Das damals war Jesus. Jetzt der Mann am Ufer. Das ist wieder Jesus. Johannes, der dreht sich zu Petrus um und ruft ihm, ist es der Herr, das ist Jesus. Petrus, der braucht einen Tick länger als Johannes. Aber sobald er versteht, was da abgeht, hält ihn nichts mehr fest. Er streift sich schnell sein Oberkleid über, springt ins Wasser und eilt Jesus durchs Wasser zu. Was für eine Sehnsucht. Die anderen Jünger, die folgen im Boot, ziehen das Boot ans Land. Und an der Stelle startet jetzt der Predigttext. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz ans Land. So voller Fische, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihm, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten es, ist es der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das war jetzt das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Da sie nun das Mahl gehalten hatte, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich hier lieb haben? Er spricht zu ihnen: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus aber wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber, so sagte er, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Johannes 21, 9 bis 19. Die Jünger, die bringen diesen Fischzug an Land, wo Jesus schon längst mit dem fertigen Frühstück sitzt. Ist euch aufgefallen, dass da die genaue Anzahl steht? 153 Fische. Und diese Zahl, die gab in der Theologie schon zu mancher Spekulation Anlass. So kam zum Beispiel der Kirchenvater Hieronymus auf die Idee, dass 153 die damals bekannte Anzahl an Fischarten sei. Und dass damit jetzt gemeint sei, dass von nun ab alle Völker, dass ab nun an die Mission an alle Völker gehen soll. Alle Fischarten, alle Völker. Oder der Kirchenvater Augustinus hatte die 153 als so eine Art Dreieckszahl gelesen. Also, dass die Summe der Zahlen, Achtung, von 1 bis 17 die 153 ergibt, welche wiederum die Grundseite eines gleichseitigen Dreiecks sei. Und darum sieht er in der Zahl einen Hinweis auf die Ganzheit und Vollendung der göttlichen Ordnung. Ehrlich gesagt, ich habe mir das so zwei, dreimal durchgelesen und habe es nicht selbst ganz kapiert. Wie er von der Summenzahl zum Dreieck und dann zur göttlichen Ordnung kam. Ihr merkt schon, Theologie kann manchmal sehr kreativ sein. Letztlich glaube ich, dass Johannes wie an vielen anderen Stellen im Evangelium einfach das wiedergegeben hat, was er gesehen hat. Wahrscheinlich waren es einfach 153 Fische, die Jesus da ins Netz gejagt hat. Jesus isst mit seinen Jüngern zum Frühstück. Und nach dem Essen spricht er Petrus an. Und es entwickelt sich dann ein ganz spannendes Gespräch zwischen ihm und Petrus. Aber um diese Tragweite dieses Gespräches so ganz erfassen zu können, was das bedeutet, da müssen wir ein wenig weiter in der Geschichte zurückgehen, zurück in die Vergangenheit, zurück zu dem Gründonnerstag vor knapp 2000 Jahren, zurück zu dem Zeitpunkt kurz vor der Verhaftung von Jesus. Da saß Jesus auch schon mit seinen Jüngern mal zusammen, feiert mit ihm das Passafest oder das erste Abendmahl, je nach Sichtweise. Jesus weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Bald wird er verhaftet werden, gefoltert und getötet. Und das sieht seine Jünger. Und er weiß, wie schrecklich die kommenden Tage für sie sein werden. Er will sie auf diese Zeit vorbereiten. Und das ist ihm so wichtig. Wichtig, dass die Jünger wirklich verstehen, was da auf sie zukommt, damit sie es einordnen können. Und wie sie sich verhalten sollen. Und darum erklärt er ihnen, was passieren wird. Und auch, dass er diesen Weg alleine gehen muss. Dass seine Jünger ihm nicht folgen können. Dass sie sich lieber zurückziehen sollen. Und mitten in diese Ausführung platzt Petrus raus. Wieso kann ich nicht dabei sein? Ich werde natürlich mitkommen. Ich werde sogar mein Leben für dich lassen. An die Eltern unter euch, kennt ihr das? Ihr lasst die Kinder so das erste Mal alleine mit einem ohne Babysitter daheim. Und ihr möchtet den Kindern noch irgendwas so mitgeben, was wichtig für sie ist. Und euch läuft so ein bisschen die Zeit davon. Und ihr erzählt den Kindern was und sie plappern immer wieder rein. Oder sagen genau das Gegenteil. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr könnt mir nicht folgen. Und Petrus sagt: Doch, ich werde das machen. Und in dem Moment wird Jesus klar gewesen sein: Petrus, der wird nicht auf mich hören. Und das wird für Petrus nicht gut werden. Das wird für ihn nicht gut ausgehen. Er wird mich verraten. Dreimal. Und das wird bei Petrus eine Krise verursachen. Das war kurz vor Jesu Verhaftung. Und spätestens seit Gethsemane wissen wir, was für eine Ausnahmesituation Jesus da war. Er hat Blut und Wasser vor Angst geschwitzt. Jesus sagt zu Petrus, tu es nicht. Und Petrus sagt, doch. Was für ein Irrsinn, das zu seinem Meister zu sagen. Und Jesus, der schickt Petrus nicht in die Wüste, sondern sagt, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Was für eine Liebe. Und was für einen großartigen Herrn haben wir. Und dann kommt es genauso, wie Jesus es voraussagt. Petrus versucht ihm zu folgen, schleicht ihm nach, zusammen mit Johannes. Die beiden schaffen es sogar in den Vorhof des Hohepriesters. Doch dort wird Petrus unter Druck gesetzt, so sehr, dass er im Druck nicht standhält und er verleugnet Jesus 3-mal. Petrus hat sich falsch eingeschätzt und letztlich auch dem Urteil Jesu misstraut, der ihn sogar gewarnt hat. Und das führt bei Petrus zu einer ganz tiefen Krise. Er verlässt den Schauplatz unter Tränen und unter dem Blick von Jesus. Von Johannes hingegen wird uns nichts berichtet. Er scheint am Ort geblieben zu sein, hat Jesus nicht verraten. Oder doch? Wir wissen es nicht. Ist es auch eine andere Geschichte? Denn das ist die Geschichte von Petrus. Lassen wir zurück an den See Tiberias gehen. Ostern ist vorbei, Jesus ist auferstanden, sie haben diesen Fischfang erlebt und gerade haben sie gefrühstückt. Jesus schaut Petrus an, ihn, der mit so viel Eifer aus dem Boot gesprungen ist, der es gar nicht abwarten konnte, wieder bei Jesus zu sein. Ihn, der aber auch immer noch diese Erinnerung an das Versagen mit sich trägt. 3-mal hat er Jesus verraten. Und Jesus schaut ihn an und fragt ihn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und als Jesus das fragt, gebraucht er das griechische Wort Agape für Liebe. Und Joel, der hat uns vor einiger Zeit davon erzählt, dass im griechischen Urtext, also in der Sprache der Bibel, in der die Bibel geschrieben worden ist, ist verschiedene Wörter für das gibt, was wir mit Liebe übersetzen. Mit jeweils verschiedener Bedeutung. Und in seinem Evangelium verwendet Johannes diese Wörter oft synonym. Doch an dieser Stelle scheint sie eine besondere Bedeutung zu haben, dass er jeweils ein bestimmtes Wort gebraucht hat. Und darum möchte ich diese zwei Begriffe noch mal kurz wiederholen. Es gibt unter anderem das Wort Agape für Liebe und das Wort Philia. Und beides würden wir auf Deutsch mit Liebe übersetzen. Das Wort Agape, das meint ihr so die aufopfernde, die selbstlose, die sich hingebende Liebe. Während Philia eher die Liebe zu einem Freund meint. Und an der Stelle fragt jetzt Jesus Petrus, liebst du mich mehr als diese anderen hier? Liebst du mich mit dieser aufopfernden, selbstlosen Liebe? Und Petrus schaut Jesus an und antwortet ihm, du weißt, dass ich dich liebe. Und es kommt im Deutschen nicht so raus, aber Petrus gebraucht ja das Wort Philia, nicht die aufopfernde Liebe, sondern die Liebe zu einem Freund. Paulus, der kennt sich. Er kennt seine Schwächen. Er weiß um seinen Verrat. Agape-Liebe, diese aufopfernde, diese selbst hingebende Liebe, das scheint für ihn total weit weg zu sein. Philia, die Freundesliebe, das ist das, was er geben kann. Agape-Liebe nicht. Das hat sein Verrat gezeigt. Und wäre es jetzt irgendein Vorstellungsgespräch, wäre es an dieser Stelle jetzt zu Ende. Jesus fragt nach Agape-Liebe, aber Petrus kann ja Philia-Liebe geben. Doch Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und das ist unglaublich. Jesus vertraut Petrus seine Lämmer an, seine Nachfolger, seine Gemeinde, die an ihn glauben, die ihm so wertvoll sind, dass er für sie gestorben ist. Diese Lämmer vertraut Jesus Petrus an, obwohl Petrus in seiner Selbsteinschätzung so offen ist. Und nochmal fragt Jesus Petrus, Petrus, liebst du mich mit dieser aufopfernden, mit dieser selbstlosen Liebe? Und wieder antwortet Petrus ganz ehrlich, Jesus, ich liebe dich mit dieser Freundesliebe. Dann weide meine Schafe. Wieder bestätigt Jesus Petrus in seinem Auftrag. Und dann beim 3-mal, da fragt Jesus ihn nicht mal nach dieser Agape-Liebe, sondern fragt ihn nach dieser Freundesliebe. Und als Jesus nun antwortet, fehlt das Ja her, das Petrus in seinen ersten Antworten gegeben hat. sondern Petrus sagt nur, Jesus, du kennst mich. Du weißt, wie tief oder auch nicht tief meine Liebe geht. Du weißt es. Weide meine Schafe. Ich finde es total beeindruckend, wie liebevoll, behutsam und wertschätzend und aufbauend Jesus hier ist. Was war denn das ursprüngliche Problem von Petrus? Petrus hatte ein viel zu hohes Bild von sich selbst. Jesus, selbst wenn alle sich von dir abwenden, ich werde es nicht. Ich werde mein Leben für dich opfern, denn ich liebe dich mit dieser Agape-Liebe. Ich bin selbstlos für dich, Jesus. Große Worte, die sich aber dann in der Praxis eben nicht bewährt haben. Statt Jesus aufopferungsvoll zu lieben, hat Petrus Jesus verraten. 3-mal. Und nun fragt ihn Jesus 2-mal, liebst du mich so aufopferungsvoll, wie du es angekündigt hast? Und Petrus bekennt 2-mal, nein, Herr, ich liebe dich, aber nicht so tief und so bedingungslos, wie ich es in meinem Hochmut rausposaunt habe. Und beides Mal überträgt Jesus Petrus trotzdem dieses große und wichtige Amt, so als ob er sagen will, Petrus, ich kenne dich und ich vertraue dir trotzdem meine wertvollen Schafe an. 3-mal hat Petrus Jesus verleugnet, hat nicht diese Agape-Liebe gelebt, von der er dachte, dass er sie hat. Und 3-mal spricht Jesus Petrus mit seinen Fragen zu. Petrus, lieb du mich so, wie du kannst. Ich bin's, der am Kreuz gestorben ist. Ich lieb dich mit dieser aufopferungsvollen Liebe. Ich habe alles getan. Von dir, Petrus, erwarte ich einfach, dass du mich so liebst, wie du es kannst. Und das ist auch für uns heute ganz wichtig zu hören. Denn wir Christen laufen manchmal in so Gefahr, die Ansprüche an uns zu hoch zu schrauben. What would Jesus do? Klingt so toll. Und Gott als den Mittelpunkt des Lebens zu setzen. Oder später werden wir ein Lied singen, in dem es zwischendurch heißt, ich werde dir folgen bis in den Tod. Petrus, der dachte das auch. Und ist gescheitert mit Ansage. Es war in dem Moment für Petrus noch nicht dran. Und Jesus warnte ihn. Denn er kennt Petrus und er liebt ihn. Und er kennt auch uns. Er kennt auch dich. Er weiß um deine Kraft. Er weiß um dein Herz. Er weiß um den Grad deiner Liebe zu ihm. Der mich kennt und trotzdem liebt, singen wir manchmal. Und genau darum geht es. Wir müssen Jesus nichts beweisen oder irgendeine fromme Show abziehen. Das Problem von Petrus war, dass er auf seine eigene Kraft vertraut hat. Und vor allem, dass er nicht auf das gehört hat, was Jesus ihm gesagt hat. Sein, ich werde dir folgen, ist losgelöst von einem Auftrag von Jesus. Naiv, überheblich und blauäugig. Und es endete für Petrus in einer Krise und in einer großen Enttäuschung über sich selbst. Und vielleicht kennst du diese Enttäuschung auch von dir. Enttäuscht darüber, dass du nicht so lieben konntest, wie du es dir vorgenommen hast, Gott und Menschen. Die Momente, in denen du wieder die Geduld verloren hast und wieder zurückgeschlagen hast, verbal oder mit Fäusten. Oder die Momente, in denen dir andere Sachen wichtiger geworden sind als Gott, weil du dir von ihnen das erhofft hast, was Gott dir nur geben kann. Sicherheit, Wert, Freude. Und das, obwohl du eigentlich Gott lieben wolltest. Und Gott lieben drückt sich auch im Vertrauen auf, dass nur er dir die Dinge geben kann, wonach dein Herz sich wirklich sehnt. Die Enttäuschung, wo du versagt hast, weil du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden bist. Und Jesus, der ist da und betet für einen Petrus. Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du diese Enttäuschung bei dir erlebt hast, gefallen bist, dann sei dir sicher, Jesus ist auch bei dir. Er ist unser Fürsprecher zu Rechten Gottes, der für dich betet. Dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Versuch vor Gott nicht eine Schau abzuziehen. Wir können Gott nicht enttäuschen. Denn das würde bedeuten, dass wir Gott täuschen könnten. Aber er ist allwissend. Er kennt dich. Mit all deinen Stärken und mit all deinen Begrenzungen. Und Gott wünscht sich Ehrlichkeit von uns. Und der Apostel Johannes schreibt dazu, in 1. Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. die vielen Male, wo wir Gott nicht so lieben konnten, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Jesus ist da und betet für einen Petrus. Und Jesus ist der, der ihn wirklich mit dieser Agape-Liebe liebt. Er hat sein Leben für ihn geopfert und für uns. Und das hat wiederum Auswirkungen. Es geht weiter. Jesus bleibt mit Petrus nicht an dieser Stelle stehen. Es gibt einen Wachstumsprozess für Petrus. Und lesen wir den Bibeltext nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Aber wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und Jesus, der gibt Petrus hier einen Ausblick auf das, was noch kommt. Es wird eine Zeit kommen, in der Petrus seine Hände aktiv ausstrecken wird und sich für Jesus gefangen nehmen lassen wird. Und aus den Überlieferungen der Frühkirche wissen wir, dass Petrus Ende der 60er Jahre in Rom gekreuzigt wurde, aus Liebe zu Jesus. Das, was in Petrus so großspurig verkündigt hat, wurde später Wirklichkeit. Aber die Basis war eine ganz andere. Liebe und Glaube, das können wir nicht aus uns herausmachen. Das können wir nicht selbst erzwingen, nicht mit Gewalt aus uns irgendwie rausdrücken. Sondern es geschieht durch die Verbindung mit Jesus, durch die Gemeinschaft mit ihm, durch den Heiligen Geist, der an uns wirkt. Und wir dürfen uns danach ausstrecken, aber Jesus bestimmt einen Zeitplan. Und auf jeder Stufe dieses Wachstumsprozesses, den Petrus damals durchleben durfte und den auch wir durchleben dürfen. Ein Wachstumsprozess, der erst im Himmel abgeschlossen sein wird. Auf jeder dieser Stufe ist Jesus bei uns mit seiner aufopferungsvollen Liebe. Und der Bibeltext geht noch weiter. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen seine Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was aber wird mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Ganz kurz, wer ist dieser Jünger, den Jesus lieb hat, von dem hier geschrieben ist? Die beim gemeinsamen Bibellesen dabei sind, wissen es, ist es Johannes. Er bezeichnet sich selbst in seinem Evangelium als den Jünger, den Jesus lieb hat. Petrus, der hat gerade von Jesus erfahren, dass er später für Jesus leiden und gefangen genommen werden wird. Und so eine Zukunftsperspektive macht ja was mit einem. Und jetzt will er wissen, wie es den anderen geht. Er dreht sich um und sieht Johannes und fragt Jesus nach ihm. Und Jesus antwortet ihm, was geht's dich an? Jesus hat mit Petrus über Petrus gesprochen. Das, was Jesus ihm angekündigt hat, betraf sein Leben. Und das Leben eines Johannes wird ganz anders aussehen. Heute wissen wir, dass Johannes im Alter von ungefähr 90 Jahren in Ephesus gestorben ist. Die Leben von Petrus und von einem Johannes, die haben dieselbe Basis, die Liebe Jesus. Aber sie sind trotzdem ganz verschieden verlaufen. Und auch das können wir aus diesem Gespräch zwischen Johannes und Petrus, zwischen Petrus und Jesus mitnehmen. Es passiert so schnell, dass wir unsere Leben vergleichen und unsere Erfahrungen mit Jesus. Oder sie als Maßstab für andere nehmen. Oder manchmal sogar eine Theologie draus machen. Gott handelt immer gut mit seinen Leuten. Aber wie dieses Gut aussieht, das kann ganz verschieden sein. Den einen heilt Jesus und den anderen trägt er durch die Krankheit durch. Der eine stirbt in Märtyrertod, der andere im warmen, weichen Bett im Kreis seiner Lieben nach einem langen und erfüllten Leben. Über 365 Millionen Christen weltweit sind in einem hohen bis extremen Maß der Verfolgung ausgesetzt. Und wir sitzen hier jeden Sonntagmorgen und genießen Kaffee im Gemeindehaus. Und in beidem wirkt Jesus. Und in beiden bekommt Jesus die Ehre. Jesus handelt ganz unterschiedlich mit seinen Leuten. Und jedes Mal gut. Wir wünschen uns im Gottesdienst mehr Zeugnisse. Berichte davon, was Menschen mit Jesus erleben. Und es ist so wichtig, dass wir einander davon erzählen. Denn es macht Jesus groß. Nur lass uns aufpassen, dass wir daraus keine Theologie basteln. Wenn du zum Beispiel erlebt hast, dass Jesus dir einen neuen Job geschenkt hat, dann ist das großartig, toll und genial. Erzähl davon, ihm sei alle Ehre. Nur füg dann keine Ergänzung hinzu. Das bedeutet, dass Gott dir einen Job gibt, wenn du betest. Nein, heißt es nicht. Es bedeutet, dass Gott dir das in diesem Moment geschenkt hat. Beim nächsten kann Gottes Handeln ganz anders aussehen. Und darum brauchen wir diese ganz unterschiedlichen Berichte davon, wie wir unser Leben mit Jesus leben. Weil sonst bleibt unser Bild zu einseitig von ihm. Wenn ein anderer das nicht so erlebt hat wie du, heißt das nicht, dass Gott ihn nicht im Blick hat, sondern dass Gottes Wege mit ihm ein anderer ist, der auch gut ist. Wir singen das Lied gleich, Jesus, ich folge dir. Und wie dieses Jesus, ich folge dir im Leben aussieht von uns, kann ganz verschieden sein. Und wir können dieses Lied als Ausdruck des Vertrauens singen. Dem Vertrauen darauf, dass Jesus vorausgeht und dass er uns für die jeweiligen Situationen ausstattet. Mit Freude, mit Liebe, mit Mut und was wir alles brauchen. Weil es eben nicht an uns hängt, sondern an Jesus. Nur wenn Jesus bei einer bestimmten Sache sagt, tu es nicht, dann lass uns nicht denselben Fehler machen, den Petrus machte, sondern einfach Jesus gehorchen, der den besseren Überblick hat. Jesus, der bestimmt die Richtung und die Geschwindigkeit. Und auf dieser Reise ist wirklich der Weg das Ziel, die Gemeinschaft mit Jesus, ihn immer besser kennenzulernen und erfahren, dass er es ist, der uns liebt mit seiner Agape-Liebe, die wirklich aufopferungsvoll ist, der den Weg, der in uns diese Liebe wachsen lassen will und mit jedem von uns seinen eigenen Weg geht. Karin wird uns gleich von ihrem Weg erzählen, einem Weg, der sehr speziell ist und für den ich dankbar bin, dass ich ihn so ein bisschen mit herbeleben dürfen, weil Jesus wirklich groß gemacht wird. Das kann bei jedem von uns verschieden sein. Aber wir haben diesen einen liebenden, guten Gott, der groß gemacht wird. Amen.